Wir wollen unser Haupt neigen zu einem kurzen Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Öffne du unsere Herzen und unsere Sinne, damit wir dein Wort aufnehmen und dass es in unserem Leben auch tiefe Wurzeln schlägt. Bitte mach, dass niemand unverändert nach Hause geht. Und wir bitten dich darum, dass du den Feind, den Satan, von uns fernhältst und alles Störende, damit wir uns auf dich und dein Wort konzentrieren können. In Jesu Namen. Amen. Ich lade ein, mit mir zusammen den Predigttext aufzuschlagen aus 2. Mose Kapitel 20. Ich lese uns Vers 17. 2. Mose Kapitel 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Das Begehren ist ein Thema, das sich quer durch die Bibel zieht. Bereits im 3. Kapitel der Bibel lesen wir, dass Eva sah, dass der Baum der Erkenntnis gut zur Speise, eine Lust für die Augen und begehrenswert war. Begehrenswert im Hebräischen dasselbe Wort wie im 10. Gebot. Diesem Begehren konnte sie nicht standhalten. Sie nahm von der Frucht, aß und gab sie auch ihrem Mann, der ebenfalls davon aß. Die Folgen dieses Sündenfalls sind erstens, die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist zerstört. Adam und Eva mussten den Garten verlassen. Zweitens, die Beziehung zwischen den Menschen ist durch die Sünde massiv belastet. Das wird exemplarisch an Kain und Abel deutlich. Drittens, alle Menschen müssen seit dem Sündenfall sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und viertens, Gott ist so heilig, dass er selbst in der Ewigkeit nichts mit Sündern zu tun haben will. Und deshalb kommen alle Menschen, sofern sie nicht zu Jesus umkehren und bei ihm Vergebung suchen, in die ewige Verdammnis. All das hat die Begierde hervorgerufen. Und dann sagen wir einmal, dass die Begierde nur eine kleine Sünde, Sünde ist zu hart, sagen wir, eine charakterliche Schwäche ist. Nein, die Begierde ist eine Sünde, die unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen und unser eigenes Leben zerstört. Was heißt aber nun, du sollst nicht begehren? Begehren bedeutet Gefallen finden an etwas und es haben wollen. Es drückt ein heftiges inneres Verlangen aus nach etwas. Man lechzt nach etwas. Man verspürt eine innerliche Gier nach etwas. In Sprüche 27, Vers 20 heißt es, die Augen des Menschen werden nicht satt. Sie wollen immer noch ein bisschen mehr. Genau das ist Begierde. Begehren hängt sehr eng mit Neid und Eifersucht zusammen. Wenn ich das Auto meines Nächsten oder meines Nachbarn begehre, dann führt das bei mir zu Neid. Ich beneide meinen Nachbarn um sein Auto. Neid ist die innere Haltung und Empfindung, bei der ich jemanden etwas nicht gönne und es gleichzeitig aber selber haben möchte. Eifersucht ist gewissermaßen ein Synonym für Neid, bezieht sich aber primär auf nicht materielle Dinge. Ich beneide meinem Nachbar um sein Auto, bin aber eifersüchtig auf ihn, weil er mehr Erfolg im Beruf hat. Beim Begehren, bei Neid und bei Eifersucht handelt es sich also um innere, zutiefst egoistische Regungen, die unser Denken und Fühlen beeinflussen. Unser Denken und Fühlen wiederum beeinflusst unser Reden und unser Handeln. Wenn man die Sünden aufteilt in Gedankensünden und Wortsünden und Tatsünden, dann gehört die Begierde in die Kategorie der Gedankensünden, der inneren Sünden. Haben aber Einfluss auf unser Reden und auf unser Handeln. In unserem Text werden nun einige Dinge aufgelistet, die man als Gläubiger nicht begehren soll. Als erstes wird das Haus genannt. Mit Haus ist im Hebräischen nicht nur ein Gebäude gemeint, sondern auch die ganze Familie und deren Besitz. Das Haus umfasst also all das, was in der darauffolgenden Liste in Vers 17 genannt wird. Als erstes wird in dieser Liste die Frau genannt. Diese Tatsache darf von uns westlich geprägten modernen Menschen nicht dahin interpretiert werden, dass wir meinen, die Frau sei Besitztum des Mannes. Vielmehr wird die Bedeutung der Frau damit hervorgehoben, dass sie als Erste erwähnt wird. Dieses Begehren der Frau greift Jesus in der Bergpredigt auf, wo er sagt, wer eine Frau auch schon nur ansieht und sie begehrt, hat im Herzen mit ihr Ehebruch begangen. Das gleiche gilt natürlich für die Frauen auch. Das 10. Gebot schließt also das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, mit ein. In unserer Liste in Vers 17 werden anschließend Knecht und Magd genannt. Und der Knechte und Mägde sind im Alten Testament Leibeigene zu verstehen, die im Haus ihres Herrn Arbeiteten verrichten. Das hört sich so nach Sklaverei an. Ganz so negativ ist das Bild vom Knecht und von der Magd im Alten Testament jedoch nicht. Denn Knechte und Mägde durften am Wohlstand des Hausherrn teilnehmen und genossen seinen Schutz. Als Abraham noch keine Kinder hatte, gedachte er sogar, sein ganzes Erbe, sein Hab und Gut, seinen Knecht Eliezer zu vermachen. In Sprüche 17, Vers 2 heißt es sogar, ein verständiger Knecht wird Herr über einen schandbaren Sohn. Je wohlhabender man zur Zeit des Alten Testamentes war, desto mehr Knechte und Mägde hatte man. Auch das Begehren eines Knechtes oder einer Magd ist verboten. Schließlich werden in unserem Text noch das Rind und der Esel genannt. Das Rind kann geschlachtet und gegessen werden. Die Milch der Kuh kann zu leckeren Produkten verarbeitet werden. Zudem ist das Rind auch ein Arbeitstier, das den Pflug oder den Dreschschlitten zieht. Wir können also sagen, mit dem Rind ist alles gemeint, was mit der Arbeit und unserem Einkommen zu tun hat. Der Esel ist ein Lasttier und ein Fortbewegungsmittel und kommt in unserer heutigen Zeit etwa dem Auto gleich. Rind und Esel repräsentieren den Besitz meines Nächsten. Den Besitz meines Nächsten zu begehren, ist die Vorstufe vom Diebstahl. Das 10. Gebot schützt folglich auch das Eigentum meines Nächsten und will vor Diebstahl schützen. Nun könnte man meinen, aufgrund dieser Liste sind nur Frau, Knecht, Magd, Rind und Esel nicht zu begehren. Dass das nicht so ist, wird im letzten Satzteil deutlich. Denn es heißt, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Mit irgendetwas kann alles gemeint sein, was mein Nächster hat. Das Haus, seinen wunderschönen Garten, seine Kunstsammlung, seine Briefmarkensammlung, sein Weinkeller, sein Motorrad, sein Sportwagen, sein Heimkino, sein Schmuck und so weiter. Begierde, Neid und Eifersucht reichen aber noch viel weiter. So kann ich beispielsweise jemanden um seine Gaben und Fähigkeiten beneiden. Mein Klassenkamerad braucht nur halb so viel zu lernen wie ich und hat doch immer bessere Noten als ich. Oder ich beneide meinem Nächsten um seinen Erfolg. Beruflich hat er es innerhalb kürzester Zeit geschafft, Macht, Ehre und Einfluss zu gewinnen. Das hätte ich auch gerne. Frauen beneiden andere Frauen um ihr Aussehen. Hätte ich doch auch solche schönen Haare oder wäre meine Nase nicht so lang? Und dann ist da noch die Gesundheit. Gerade Personen, die irgendeine Behinderung haben oder an irgendeiner chronischen Krankheit leiden, beneiden andere oft um ihre Gesundheit. Könnte ich doch gehen? Könnte ich doch besser sehen? Und so weiter. Ferner gibt es Ehepaare, die andere Ehepaare um deren Kinder beneiden, weil sie keine kriegen können. Oder weil die eigenen Kinder nicht so intelligent sind. Oder sich nicht so schnell entwickeln. Oder jemand ist neidisch, dass er keinen Ehepartner findet, während andere längst verheiratet sind. Die Liste könnte man noch beliebig weiterführen. Welche sind nun aber die Folgen des Begehrens? Bereits am Beispiel vom Sündenfall haben wir gesehen, dass die Begierde unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen und unser eigenes Leben zerstört. Gehen wir dem etwas ausführlicher nach. Wenn ich etwas, was mein Nächster besitzt, begehre, belastet das automatisch auch meine Beziehung zu ihm. Je stärker die Begierde wird, je stärker wird unsere Beziehung belastet. Meistens fängt es damit an, dass ich ihm nicht mehr in die Augen schauen kann. Außerdem kann ich nicht mehr ich selbst sein. Ich fange an, mich vor ihm zu verstellen und Masken aufzusetzen. Andererseits fange ich an, schadenfroh zu werden, wenn ihm etwas nicht gelingt. Das geschieht ihm recht. Es kann sogar sein, dass ich ihm Schlechtes wünsche. Sowohl ich als auch mein Nächster weiß, dass zwischen uns etwas nicht stimmt. Vielleicht provoziert er mich sogar noch zu Neid und Eifersucht. Wenn er weiß, dass ich auch gerne so ein Auto fahren würde wollen und er fährt ständig um unser Quader herum. Begierde, Neid und Eifersucht können aber noch eine Stufe schlimmer werden, nämlich dann, wenn ich aktiv etwas unternehme, um den anderen Schaden zuzufügen oder um auf falschen Wegen das zu bekommen, was ich begehre. In 2. Samuel 11 wird uns so ein Beispiel geschildert. David befindet sich auf dem Dach seines Hauses und sieht, wie Bathseba sich badet. Bathseba ist die Frau Urias, der zu dieser Zeit im Krieg für David kämpfte. Nun steigt in David die Begierde auf. Die Begierde ist so groß, dass er Bathseba rufen lässt und mit ihr eine Affäre hat. Nachdem David erfährt, dass Bathseba schwanger geworden ist, lässt er auf Umwege Uria töten. Wir kennen die Geschichte. Dieses Beispiel zeigt, wozu ein Mensch, der von der Begierde getrieben wird, fähig ist. In diesem Fall führte sie zu Ehebruch und sogar zu Mord. So stark kann das Begehren unsere Beziehung zu unserem Nächsten beeinflussen. Die Begierde zerstört aber auch unsere Beziehung zu Gott. Das liegt daran, dass nicht mehr Gott den ersten Platz in unserem Leben einnimmt, sondern das Objekt unserer Begierde. Alles in unserem Leben dreht sich nur noch um das, was wir so gern haben wollen. Die Begierde kann so stark werden, dass wir alles dran setzen, um unser brennendes Verlangen zu stillen. Wir sind sogar dazu bereit, die Beziehung zu Gott aufs Spiel zu setzen. Hauptsache, ich bekomme, was ich will. In Josua 7 lesen wir von Achan, dem seine Begierde dazu verleitete, den Bund mit Gott zu übertreten und somit die Beziehung zu Gott zu zerstören. Israel war dabei, das Land Kanaan einzunehmen. Etwa 2.000 oder 3.000 Mann machten sich auf den Weg, die Stadt Ai einzunehmen. Israel erlitt jedoch eine herbe Niederlage. Darauf zerriss Josua seine Kleider und fragte Gott nach dem Grund. Darauf antwortete Gott: Israel hat meinen Bund übertreten, denn sie haben etwas von dem Gebannten genommen. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass Achan von dem Gebannten etwas gestohlen und für sich behalten hatte. Als Josua ihn fragte, berichtete er: Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel, 200 Schekel Silber und einen Goldbarren. Ich bekam Lust danach und ich nahm es. Die Begierde Achans war so groß, dass er von dem Gebannten etwas nahm und für sich behielt. Damit hatte Achan den Bund mit Gott gebrochen. Die Folge dessen war, dass Gott sich von ganz Israel abwandte. So zerstört Begierde unsere Beziehung zu Gott. Und schließlich zerstört die Begierde auch unser eigenes Leben. Wenn ich etwas begehre, bin ich wie gefesselt und gefangen. Ich bin nicht mehr frei. Überall, wo ich bin, was ich denke und was ich mache, alles dreht sich nur noch um diese Sache, die ich so gerne haben möchte. Ich fange an, mich selber nicht mehr leiden zu können. Ich bin frustriert, weil ich nicht bekomme, was ich so gerne hätte. Mir vergeht sogar die ganze Lebensfreude. Auch davon haben wir ein Beispiel in der Bibel. Als Ahab, der König von Israel, Nabots Weinberg kaufen wollte, lehnte dieser das Angebot Ahabs ab. Darüber war Ahab nicht sonderlich erfreut. In 1. Könige 21, Vers 4 heißt es: Da ging Ahab in sein Haus, missmutig und wütend. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Wie ein kleines Kind schmollt er vor sich hin. Seine Lebensfreude ist erloschen, weil er nicht bekommen hatte, was er sich so sehr gerne gewünscht hatte. Was aber sind die Gründe, die in uns die Begierde aufsteigen lassen? Es mag verschiedene Gründe dafür geben. Auf zwei zentrale Gründe möchte ich näher eingehen. Erstens das Vergleichen. Wenn ich zum Fenster hinausschaue und sehe, mein Nachbar hat sich einen neuen Grill geleistet, so einen möchte ich auch haben, dann steigt in uns die Begierde auf. Oder ich sehe, meine Kollegin hat sich neue Schuhe gekauft, die muss ich auch haben. Immer, wenn wir uns mit anderen Leuten vergleichen, stehen wir in der Gefahr, etwas, das sie haben und wir nicht, zu begehren. Und zweitens, wir suchen unsere Bedürfnisse nach Geborgenheit, Sinn im Leben, Liebe und Annahme in materiellen Dingen zu stillen und nicht in der Beziehung zu Jesus. Das ist der zweite Grund. Das fängt damit an, dass ich einer Sache einen viel zu hohen Wert beimesse. Wenn ich auf Biegen und Brechen auch so ein Auto haben möchte, wie mein Golfkollege, dann habe ich dem Auto einen so hohen Wert beigemessen, dass ich meine, wenn ich das Auto habe, dann bin ich glücklich. Dann habe ich den Sinn im Leben gefunden. Dann werden alle Leute mich bewundern. Die Begierde offenbart uns also unseren Egoismus. Sie zeigt uns auf, dass wir eigentlich nach dem Sinn in unserem Leben suchen, ihn aber an der falschen Stelle suchen. Materielle Dinge werden letztendlich nicht innere Erfüllung geben. Wir werden, wenn wir der Begierde nachgegeben haben, letztendlich doch nicht erfüllt sein. Innerlich werden wir uns leer und tief unglücklich fühlen. Deshalb lass dir sagen, den wahren Sinn im Leben, echte Liebe und herzliche Annahme finden wir ausschließlich in Jesus Christus. Er hat dieses Verlangen in uns hineingelegt, damit er es in uns stillen kann. Der Satan versucht dir vorzugaukeln, dass du viel Geld und ein tolles Auto brauchst, um glücklich zu sein. Jesus Christus aber gibt das Leben, das sich wirklich lohnt. Er allein kann uns inneren Frieden schenken und durch die Vergebung unserer Sünden. Wende dich ab von all den materiellen Dingen, die letztendlich nichts anderes als Götter sind, und komm zu Jesus. Gib ihm dein ganzes Leben und nimm ihn als den Herrn in dein Leben auf. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Nur wer sich von Jesus Christus angenommen und geliebt weiß, trotz seines Versagens und seiner Schuld, wer sich in ihm geborgen und im Frieden weiß, trotz seiner Hektik und seines Aktionismus, wer seinen Wert nicht durch seine eigene Leistung und sein eigenes frommes Tun, sondern durch Jesu Tat und Werk am Kreuz ableitet, der wird satt und der wird nicht mehr Durst haben. Für uns Christen ist wichtig, dass wir uns nicht von Christus ablenken lassen. Wir leben in einer Welt, wo alles von Reichtum, Wohlstand, Leistung, Erfolg, Macht und Ehre abhängt. Der moderne westliche Mensch ist zum Sklaven des Materialismus, des Kapitalismus und der Selbstverwirklichung geworden. Es ist für uns Christen schwer, diesem Trend der Zeit standzuhalten und der Begierde zu widerstehen. Wir aus uns heraus schaffen es nicht, aber Christus in uns, ja. Lasst uns deshalb nicht müde werden und beständig auf Christus sehen, der für uns den Sieg am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Für unsere Sünden musste er zwar sterben, aber er ist wieder auferstanden. Und nun ist ihm alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und als dieser allmächtige Herr ist er bei uns und will uns vor der Begierde bewahren. Ich möchte die Predigtserie zu den 10 Geboten damit schließen, dass ich eine kurze Rückschau zu den Kerngedanken rund um die 10 Gebote halte. Erstens, die 10 Gebote sind ein Teil des Bundesvertrages, den Gott mit seinem Volk Israel zu Beginn der Wüstenwanderung schloss. vorausgegangen ist Gottes Heilshandeln. Er hat nämlich sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Als ihr Erlöser steht er nun da und wirbt um den Bund mit seinem Volk. Dieser Bund besteht darin, dass sie ihn als alleinigen Herrn in ihr Leben aufnehmen und seine Gebote befolgen. Dieses Heilshandeln Gottes ist ein Vorschatten vom Erlösungswerk Jesu. So wie Gott sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreite, so kann auch Jesus Christus dank seinem Opfertod am Kreuz uns von der Sklaverei der Sünde befreien. So wie Gott mit Israel einen Bund einging, so will auch Jesus mit uns einen neuen Bund eingehen. Dieser Bund besteht darin, dass ich mich zu ihm wende und ihn darum bitte, dass er mich zu seinem Kind macht. Wenn wir ihn aufrichtig und von ganzem Herzen darum bitten, schenkt er uns durch seinen Geist die innerliche Wiedergeburt und macht uns zu seinen Kindern. Zweitens, jeder, der Jesus Christus noch nicht als Herrn in seinem Leben aufgenommen hat, für den haben die 10 Gebote eine doppelte Funktion. Zunächst sind sie Spiegel. Sie zeigen uns auf, wo wir überall gegen Gottes Willen verstoßen. Sie machen uns unsere Verlorenheit deutlich und bestätigen, dass wir dringend einen Erlöser brauchen. Ferner sind die 10 Gebote Wegweiser. Sie weisen auf Jesus Christus hin, der absolut gerecht und ohne Sünde war. In ihm finden wir den Erlöser, dessen wir bedürfen. Er hat das für uns Unmögliche möglich gemacht, indem er unsere Schuld und Strafe auf sich lud, um uns Sündenvergebung und ewiges Leben zu schenken. Drittens, für uns Christen haben die Gebote ebenfalls eine doppelte Funktion. Zunächst sind sie für uns korrektiv. Sie zeigen uns auf, wo wir Sünden begangen und erneut Vergebung nötig haben. Gleichzeitig gelten sie uns als Handlungsanweisung. Durch die Gebote zeigt uns Gott, wie er will, dass wir im Alltag leben sollen. Die Umsetzung seiner Gebote ist ein lebenslanger Prozess, bei dem uns Gott selbst behilflich sein will. Viertens, gerade beim Thema Gesetz und Gnade steht man in der Gefahr, in das eine oder andere Extrem zu fallen. Das eine Extrem ist die Werkgerechtigkeit. Es gibt Leute, die meinen, aus eigener Kraft die Gebote halten zu müssen, um sich dadurch den Eintritt in den Himmel verdienen zu können. Das ist absolut unmöglich. Jesus Christus ist der einzige Weg in den Himmel. Wer nicht an ihn glaubt und ihn als Herrn in sein Leben aufnimmt, geht für ewig verloren, auch wenn er sein Leben lang alles dran gesetzt hat, die Gebote Gottes einzuhalten. Das andere Extrem ist die billige Gnade. So hat sie Dietrich Bonhoeffer genannt. Es gibt Leute, die meinen, in den Himmel komme ich allein aus Gnaden, also kann ich tun und lassen, was ich will. Auch diese Einstellung ist nicht biblisch. In 1. Johannes 2, in den Versen 3 bis 6 lesen wir, dass ein Gläubiger daran erkennbar ist, dass er den Geboten Gottes Folge leistet. Der Gehorsam ist zwingende Konsequenz der Errettung allein aus Gnaden. Oder, um es mit den Worten Jakobus zu sagen, der Glaube ohne Werke ist tot. Und fünftens, wer konsequent im Alltag den Geboten Gottes folgt, wird gegen den Strom schwimmen. Während Freunde das Finanzamt betrügen, werde ich als Christ aufrichtig alles angeben. Während die allermeisten Jugendlichen vorehelichen Geschlechtsverkehr praktizieren, werde ich als Gläubiger mit dem Sex bis zur Ehe warten. Während Lügen für meinen Arbeitskollegen okay ist, werde ich als Kind Gottes immer die Wahrheit sagen, auch wenn es mir Nachteile bringt. Auf diese Weise werden die Ungläubigen auf uns und unseren Lebenswandel schauen und sich fragen, was hat es mit dem Glauben an Jesus Christus auf sich? Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Mit anderen Worten, unsere guten Werke sollen auf Jesus Christus zeigen und somit der Mission dienen. Gott helfe uns dabei. Amen. Herr Jesus Christus, durch dein Wort, durch die Gebote erkennen wir, dass wir alle fehlerhaft sind, dass wir alle Sünder sind und dass wir alle eine Erlösung brauchen. Du, Herr Jesus, bist auf diese Welt gekommen, hast alle Gebote immer gehalten, warst absolut gerecht und hast dann aus Liebe zu uns den Kreuzestod auf dich genommen und unsere Sünden und unsere Strafe. Wir danken dir dafür. Aber Herr, du bist nicht tot geblieben, sondern du bist auferstanden. Und jetzt sitzt du zu Rechten des Vaters. Und du bist unser Fürsprecher. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir dafür, dass es deine Gnade ist, allein deine Gnade, die uns rettet von unseren Sünden und von der ewigen Verdammnis. Und es ist auch deine Gnade und deine Liebe und Barmherzigkeit, die uns Tag für Tag begleitet. Es ist deine Kraft, mit der wir im Alltag dir nachfolgen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du ein liebender und gnädiger und barmherziger Gott bist. Und wir loben deinen wunderbaren Namen. In Jesu Namen. Amen.